Wenn ich eine Wohnung betrete, bei einer Familie, die mich eingeladen hat, um Hilfe für ihr Kind zu bekommen, betrachte ich als erstes Fotos. Fast überall hängen Familienfotos, im Flur, im Wohnzimmer. Es geht mir nicht darum, ob diese Menschen schön sind. Es geht mir darum, was dieses Kind ausstrahlte. Ich betrachte mir also diese Kinderbilder und sehe ihre Augen, wie sie leuchten, wie sie funkeln. Ich betrachte mir ihre Münder, wie sie lachen oder wie sie einfach grinsen. Ich sehe in diesen Bildern fröhliche Kinder, unbeschwerte Kinder. Ich muss diese Fotos in mir aufnehmen, weil ich meistens weiß, was mich erwartet, wenn dieses Kind dann vor mir steht. Dieses Kind steht dann vor mir und sein Lachen in den Augen ist verschwunden. Sein Grinsen ist aufgesetzt. Manchmal geben mir Kinder die Hand, manchmal verstecken sie sich hinter ihren Eltern. Manchmal sitzen sie auch in ihrem Zimmer und möchten mich gar nicht sehen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Mir war einfach immer wichtig zu sehen, wie war dieses Kind. Und was hat dieses Kind zerstört? Und wie kann ich diesem Kind helfen? Ich bin keine Wunderheilerin, keine Geistheilerin. Ich komme nicht mit irgendwelchen Orakeln. Ich komme mit mir. Ich komme mit unserer Geschichte. Ich komme mit den Erfahrungen, die ich durch diese Geschichte sammeln musste. Und wenn ich mir diese Kinder betrachte, dann sehe ich automatisch unseren Sohn. Damals, als er mir sein Bein gezeigt hat. Ich sehe seine Augen noch vor mir. Seine traurigen Augen. Als wir dieses Bein gesehen hatten, waren wir natürlich am nächsten Tag in der Schule. Wir wollten wissen, was war passiert. Die Lehrerin lachte und sagte, das passiert. Es sind Jungs. Ich habe selber zwei. Jungs streiten sich auch mal. Und sie wissen doch, das kann auch ein bisschen härter werden. Und wir fragten, müssen wir uns jetzt Gedanken machen? Nein, sie dürfen das nicht so überbewerten. Ihr Sohn lacht doch immer. Tut er das? Ja, er kommt immer lachend vom Schulhof. Sie können ganz beruhigt sein. Wir würden Sie doch informieren, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre. Stimmt. Diese Schule hatte ja schließlich die Aufsichtspflicht über unseren Sohn. Wir vertrauten ihn ja dieser Schule an. Natürlich würden Sie uns informieren, wenn Dinge passieren würden, die nicht in den Normbereich fallen würden. Ich ärgerte mich über mich selbst. Schon wieder so übervorsichtig. Schon wieder negative Gedanken. Das musste aufhören. Ich war noch nie ein negativ denkender Mensch. Wäre ich das gewesen, wäre ich in meiner Vergangenheit untergegangen. Ich war immer optimistisch. Fröhlich. Ja, ich war so ein, wie sagt man, Sonnenscheinmensch. Geht nicht, gibt's nicht. Ich war immer diejenige, die für alle eine Lösung fand. Für jede Schwierigkeit irgendein Rezept. Also waren wir beruhigt. Wir waren einfach beruhigt. Wir dachten, okay, raufen, prügeln, das haben wir schon selbst gemacht. Wir lassen es einfach laufen. Laufen lassen war in diesem Moment für uns eine Alternative, aber nicht für unseren Sohn. Seine Verweigerung, in die Schule zu gehen, wurde immer offensichtlicher. Wir bemühten uns, ihn zu motivieren, zu sagen, hey, heute habt ihr Sport, es wird doch toll, oder du bist doch so ein super Leser, vielleicht wirst du heute Lesekönig. Unser Sohn schaute uns dann immer von oben bis unten an und sagte, dann gehe ich halt. Ich spürte, dass er das Vertrauen in uns verlor, und ich konnte mir nicht erklären, warum. Irgendwann räumte ich sein Zimmer auf. Ich wollte ihm eine Freude machen, und Zimmer aufräumen steht bei Kindern seltenst hoch im Kurs. Während ich also seinen Schreibtisch aufräumte, fand ich im Papierkorb Zeichnungen. Mich wunderte es, weil eigentlich war unser Sohn ein sehr kreatives Kind, eigentlich alle unsere Kinder, und unser Haus war voll mit Kinderzeichnungen. Warum warf er die in den Mülleimer? Ich fischte die Zeichnungen raus und bestreichte sie glatt. Ich erschrak. Auf diesen Zeichnungen konnte man genau erkennen, wo unser Haus war. Er hatte den kompletten Schulweg eingezeichnet, aber in diesem Schulweg waren Fallen. Es waren Löcher, Drachen, Blitze. Und ganz oben war ein weiteres Haus auf diesem Bild zu sehen, und da stand der Name eines Jungen. Dieser Junge war dieser Zwicker von der Einschulungsfeier. Von ihm hatte er nie was gesprochen. Ich konnte mir nicht erklären, warum er solche Bilder zeichnete. Ich legte das Bild in unseren Kleiderschrank und wartete, bis mein Mann von der Arbeit kam. Dann sagte ich zu ihm: Schau dir das mal an. Er schaute mich an und sagte: Das ist doch ein Plan. Und ich lachte sogar noch und sagte: Ja, aber bis er einen Drachen gefunden hat, könnte dauern. Wir nahmen das Ganze nicht ernst. Wir konnten uns nicht erklären, warum unser Kind Pläne malte, um ein anderes Kind davon abzuhalten, in die Schule zu gehen. Vor allem nicht, dass es dabei getötet werden würde. Als unser Sohn nach Hause kam, setzte ich mich zu ihm und sagte: Kannst du mir das vielleicht erklären? Er schaute mich an und sagte: Ja, ich will nicht, dass der noch lebt. Diese Aussage traf mich wie ein Schlag. Wie, du willst nicht, dass der noch lebt? Weißt du, was du da gerade sagst? Ja, weiß ich, Mama. Aber warum? Weil er dann aufhört, mich zu quälen. Quälen, noch nicht einmal das Wort ärgern, kam in seinem Sprachschatz vor. Quälen. Ich schluckte. Möchtest du mir erzählen, wie er dich quält? Ja, heute hat er mich versucht, vor dem Bus zu schubsen. Er hat was? Ja, das machen die immer so. Und sie haben einen Club gegründet. Was denn für ein Club? Jeder, der mit mir spricht oder der mit mir spielt, wird geschlagen. Ich musste tief durchatmen, um ihm nicht zu zeigen, wie schrecklich diese ganze Situation war. Was für ein Club? Ja, die haben da einen Zettel, und da muss jeder drauf unterschreiben, dass er nicht mit mir spricht und nicht mit mir spielt. Kommen deswegen keine Freunde mehr zu uns? Ja, die wollen nämlich nicht geschlagen werden. Ich schaute ihn an, nahm seine Hand und sagte: Und morgen bin ich in der Schule. Nein, Mama, bitte nicht. Aber warum nicht? Weil es dann doch viel, viel schlimmer wird. Die lachen mich eh schon aus, weil ich so klein bin. Die sagen die ganze Zeit Baby zu mir. Ich bin auch klein, siehst du das? Ja, aber du bist eine Mama. Ich bin nur ein Kind. Nur ein Kind. Ich musste schlucken. Weißt du was? Wir schnappen uns jetzt unseren Hund und gehen spazieren. Nur wir beide. Ich möchte nicht rausgehen. Aber warum nicht? Draußen scheint die Sonne. Nein, da könnten die doch sein. Glaubst du wirklich, sie würden dir was tun, wenn ich dabei bin? Weiß ich nicht. Ich gehe nicht raus. Und er drehte sich um und ging in sein Zimmer, und ich hörte die Tür sich schließen. Ich saß auf meinem Küchenstuhl, hielt das Blatt Papier in der Hand und fing an zu weinen. Ein Anti-Club, gegen meinen Sohn. Wie konnte es so weit kommen? Was um Himmels Willen haben wir getan, dass unser Sohn so leiden musste? Trotz der Bedenken unseres Sohnes waren wir am nächsten Tag in der Schule. Wir berichteten von diesem Anti-Club. Wir berichteten von den Konsequenzen für andere Kinder, wenn sie mit unserem Sohn spielten oder sprachen. Die Lehrerin hörte sich das alles an und sagte: Ich kann mir das nicht vorstellen. Sind Sie da sicher? Ja, natürlich waren wir sicher. Uns wurde es gesagt und unser Sohn log nicht. Wie sollte er auch auf solche Ideen kommen? Wir baten die Lehrerin um eine Aufklärung. Lückenlos. Alles freundlich, alles höflich. Die Lehrerin versprach uns, mit den anderen Kindern darüber zu reden. Sie schaute uns an und sagte: Das wird gut werden. Solche Phasen gibt es. Haben Sie nie einen Club gegründet? Ich überlegte. Doch, im Alter von 7 Jahren hatte ich einen Club gegründet, um Robben zu retten. Und irgendwann dann mal ein Detektivclub. Aber ich hatte niemals einen Club gegründet, um andere Menschen zu zerstören. Das sagte ich alles nicht. Das dachte ich mir nur. Also gingen wir nach Hause. Ich kochte an dem Tag das Lieblingsessen unseres Sohnes. Ich schaute ihn an und sagte: So, deine Lehrerin weiß Bescheid. Es wird nichts mehr passieren. Er schaute mich an. Glaubst du das wirklich? Ja. Sie wissen jetzt Bescheid. Sie müssen jetzt handeln. Es ist ihr Job. Wir brachten ihn abends ins Bett. Ich las ihm noch eine Geschichte vor, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und sagte: Morgen wird es besser. Und er schaute mich an und sagte: Kannst du das versprechen, Mama? Ich schluckte. Normalerweise versprach ich immer nur Dinge, die ich auch wirklich einhalten konnte. Ja, ich verspreche es dir. Das war eigentlich der größte Fehler, den ich machen konnte. Denn mein Versprechen zu halten war nicht möglich. Es gab immer und immer mehr Übergriffe auf unseren Sohn. Immer härtere, immer brutalere. Bis zu dem Moment, wo er nach Hause kam und von oben bis unten eingepinkelt war. Er weinte. Ich nahm ihn in den Arm und sagte: Hast du es nicht mehr geschafft? Und er so: Nein, ich hatte so Angst.
Du hattest Angst?
Ja, wir hatten heute Sport.
Ja, ich weiß.
Und die haben mich zu ganz schlimmen Sachen gezwungen.
Mir blieb bald das Herz stehen.
Was für schlimme Sachen? Ich musste mich komplett ausziehen.
Komplett?
Ja, sonst hätten die mich nämlich zusammengetreten. So, und dann war ein Punkt bei uns erreicht, wo ich meinen Mann von der Arbeit zurückholte und sagte: Und jetzt müssen wir was tun. Wir gingen noch am selben Tag in die Schule, an der Lehrerin vorbei in die Schulleitung hinein. Wir berichteten von den ganzen Übergriffen auf ihn. Wir berichteten von seinen Schlafstörungen. Wir berichteten von unserer Hoffnungslosigkeit. Wir berichteten von unserer Wut. Die Schulleitung schaute uns an und sagte: Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Das war der Moment, wo ich diese Frau umarmen hätte können. Ja, genau, wir brauchen Hilfe. Sie fragte uns, ob wir damit einverstanden wären, eine Schulpsychologin mit ins Boot zu nehmen. Wir wären mit allem einverstanden gewesen. Mit allem. Es hätte nichts gegeben, was wir abgelehnt hätten. Hauptsache, unser Sohn bekommt Hilfe. Wir beschlossen, unserem Sohn erstmal nichts von dieser Schulpsychologin zu sagen, denn sie sollte ganz, unvoreingenommen die Klasse betrachten. Sie sollte ganz unvoreingenommen unseren Sohn betrachten. Vielleicht verhielt er sich in der Schule ja wirklich anders als zu Hause. Vielleicht gab es ja einen Grund, ihn als Außenseiter zu nehmen. Vielleicht wollte man mit ihm nicht spielen, aber mit jemandem nicht zu spielen bedeutet nicht, ihn zu schlagen, zu treten oder zu demütigen. Die Schulpsychologin kam. Unser Sohn kam von der Schule nach Hause, schaute mich an und sagte, inzwischen waren wir in der 2. Klasse,
Da saß die ganze Zeit eine Frau in unserem Raum und fokussierte mich.
Ich lachte, sagte, und wo hast du dieses Wort her?
Das war in meinem Kopf, Mama.
Wer war diese Frau, die mich fokussiert hat?
Und ich sagte zu ihm, vielleicht irgendeine Referendarin.
Nein, Mama.
Warum hat die mich die ganze Zeit angeschaut?
Ich atmete tief durch und sagte, Felix, diese Frau ist für dich da, damit sie dir helfen kann.
Kann man mir helfen?
Natürlich kann man dir helfen.
Okay.
Eine Woche später hatten wir dann das Gespräch. Die Schulleitung, die Lehrerin, die Kinderpsychologin, beziehungsweise Schulpsychologin. Die Schulpsychologin war eine Frau, wie man sich eine Schulpsychologin eben vorstellt. Schon etwas älter, sehr konservativ, mit einem freundlichen, offenen Lächeln. Sie hatte eine Reihe Notizen vor sich ausgebreitet.
So, so, sagte sie, wir sollten heute mal über Ihren Sohn sprechen.
Ich wagte es kaum zu atmen, das hörte sich nicht gut an.
Sie holte tief Luft und sagte, Ihr Kind gehört nicht in diese Klasse.
Wow.
Das war mal eine Aussage.
Warum gehört er nicht in diese Klasse?
Ihr Sohn ist viel zu sensibel.
Zu sensibel?
Ja, genau das liebten wir an unserem Sohn. Er war weich, er war verletzlich, er liebte Tiere, er liebte Blumen, er liebte alte Menschen, er war hilfsbereit, er war empathisch.
Und das sollte jetzt ein Problem werden?
Das sollte der Grund sein, unser Kind zu zerstören?
Und wie sollen wir das ändern? Fragte ich völligst naiv.
Die Lehrerin fiel der Schulpsychologin ins Wort. Sie müssen ihren Sohn abhärten.
Abhärten? Was sollen wir machen? Ihnen ein Bootcamp schicken?
Sie lachte. Nein. Aber mir ist das aufgefallen. Die anderen Kinder reden über Fluch der Karibik, Transformers.
Ihr Sohn redet über Tom und Jerry.
Ja, weil unser Sohn 7 Jahre alt ist und Transformers oder Fluch der Karibik irgendwas zwischen 12 und 16?
Ja, Sie müssen da schon ein paar Kompromisse eingehen.
Müssen wir das? Müssen wir unseren Sohn zu etwas machen, was er nicht ist?
Okay. Wir begannen, unseren Sohn abzuhärten. Schon während ich das sage, bekomme ich eine unglaubliche Wut auf mich selber. Aber die Verzweiflung, die damals in uns war, ließ uns, wie gesagt, zu Menschen werden, die wir gar nicht sind. Also beschlossen wir, wir gucken gemeinsam Samstagabends Transformers. Wir setzten ihn zwischen uns, holten eine Tüte Chips und sagten, so, du bist jetzt groß, wir gucken diesen Film. Nach 15 Minuten stand er auf und sagte, das ist mir zu laut.
Okay, wir können leiser machen. Nein, mich interessiert das nicht.
Ich möchte das nicht sehen.
Aber alle Kinder aus deiner Klasse gucken das.
Er blickte mich an und war wütend.
Alle Kinder aus meiner Klasse schlagen mich auch.
Wow. Alle Kinder? Ihr seid 23.
Na gut, 2 nicht, aber das sind Mädchen.
Und alle anderen schlagen dich?
Ja, und ich guck mir das nicht an.
Wir machten den Fernseher aus.
Wie konnten wir nur auf so eine dumme Idee kommen, unser Kind durch irgendwelche Filme abzuhärten?
Es musste anders gehen. Also gaben wir ihm Aufgaben. Geh doch mal alleine mit dem Hund um die 4 Ecken.
Nein.
Warum nicht?
Weil da könnten die draußen sein.
Aber du hast einen Hund dabei.
Ja, der würde sogar einen Einbrecher ablecken.
Okay, unser Familienhund war ein Seelenhund. Er hatte noch nie geknurrt, geschweige versucht zu beißen.
Egal, was wir unternahmen, um ihn zu stärken, wir schwächten ihn.
Wenn man Kinder versucht, so etwas zu machen, was sie nicht sind, schwächen wir sie.
Wir bestärken sie nicht, sich zu entfalten, sondern wir machen ihnen bewusst, wozu sie nicht in der Lage sind. Wir machen uns zu Riesen und sie zu Zwerge. Und da ist es egal, ob sie 1 Meter oder 2 Meter groß sind. Es geht um ihre Seele. Wir schwächen ihre Seele, indem wir sie versuchen zu brechen. Und wir als Eltern haben das versucht. Und so schwer mir das auch fällt, es einzugestehen, aber wir waren keine Hilfe. Wir waren hilflos. Wir waren wie ein Floß auf einem riesigen Meer, was sich irgendwie versucht hat, in irgendeine Richtung zu orientieren, aber wir haben keine Richtung gefunden. Wir wollten es aber nicht wahrhaben. Wir dachten, wir könnten das Ruder rumreißen und begriffen gar nicht, dass wir mit rasantester Geschwindigkeit auf einen Wasserfall zurasen, der uns letzten Endes zerbrechen würde.